willkommen zum heutigen Sonntagsgottesdienst auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Ja, Gott reißt Mauern nieder, aber er baut auch manchmal wieder Mauern auf. Das Bauprojekt Gottes, so der heutige Predigttitel. Ich bin kein Freund davon, lange Bibeltexte zu rezitieren. Also, wer mich schon mal gehört hat, weiß, es kommen immer so 1, 2, 3, 5 Bibelstellen vor, aber es ist jetzt nicht so lange. Ich habe aber was aufs Herz bekommen, dieses Mal, was eigentlich genau das Gegenteil davon ist. Also, es ist so, es geht um das Bauprojekt Gottes und wir sehen das hier auch auf der ersten Folie. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Es geht um dieses Bauprojekt. Wer weiß, was das ist? Nicht schlecht, aber ein bisschen später. Aufbau der neuen Stadtmauer von Jerusalem. Also Tempel ist schon erledigt sozusagen quasi und jetzt Aufbau der Stadtmauer Jerusalem. Da gibt es einen gewissen Nehemia und da werden wir auch draus lesen. Und das ist jetzt wirklich etwas, wir werden gleich einsteigen in Nehemia 3, die Verse 1 bis 32. Das wird nicht nur euch auch vor eine Herausforderung stellen, sondern eben auch mich. Ich bin schon, als meine Kinder noch klein waren, beim Vorlesen längerer Texte sehr leicht müde geworden. Und ich hoffe, dass es diesmal besser klappt. Ein paar Grundlagen zuvor. Nehemia, wer war das? Das war so ein Reformator und Führer des Volkes Israels. Jetzt könnte man glauben, wenn der beauftragt wird von Gott, dort die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen, dass der eine architektonische Ausbildung hat oder irgendwie sowas oder Projektleiter, Schulungen oder sowas. Nein, dieser Nehemia, der war Mundschenk des persischen Königs. Was ist das, ein Mundschenk? Das sage ich mal, ist, ja, also arbeitet jemand in der Gastronomie hier? Also das ist eigentlich so eine Art Kellner für den König, der kümmert sich um die Getränke, ist natürlich auch so ein gewisser Vorkoster. Und jetzt beauftragt Gott diesen Kellner, die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Also wir sehen schon, Gott traut den Menschen echt einiges zu. Aber dieser Nehemia, der hat ja nicht in Jerusalem gelebt, sondern... Wir sehen das hier auch nochmal vom Abbau her, ganz kurz. Babylonische Gefangenschaft war hier beendet, 538, 39 vor Christus. Das ist schlecht zu erkennen. Und Nehemia taucht erst so um 445 vor Christus auf. Oder tritt in Aktion, sagen wir es mal so. Da gibt es also so eine gewisse Zeit. Er war in der babylonischen Gefangenschaft, die zwar schon beendet war, aber er war immer noch dort, und zwar ungefähr 1500 Kilometer östlich von Jerusalem. Seine Brüder sind damals dann aus Jerusalem gekommen, warum auch immer die dort gewesen sind, und berichten ihm eigentlich, wie das da so aussieht, und das sah eben nicht gut aus. Die Stadtmauer niedergerissen, immer noch nicht wieder aufgebaut. 150 Jahre lang war die zerstört. Und wir können uns vorstellen, wie das so ist, wenn irgendwie Ruinen rumstehen. In der Regel ist das so, dass das nicht besser wird von alleine, sondern dass vielleicht irgendwie einzelne Steine entnommen werden für etwas anderes, die werden verkauft. Also in den 150 Jahren ist quasi gar nichts passiert. Und er war eben dieser Mundschenk des persischen Königs. Die Perser haben damals die Babylonier besiegt und die Macht übernommen und war eben auch ein Vertrauter des Königs. Kann man sich vorstellen, wenn ein Vorkoster für den König, also da muss schon eine spezielle Vertrauensbeziehung auch da sein, und das war auch der Fall. Und Nehemia kriegt von Gott den Auftrag, du gehst jetzt da nach Jerusalem und baust diese Stadtmauer. Das wurde dann einfach auch bestätigt, also der hat das jetzt nicht getan, einfach weil er Lust dazu hatte. Die Reise ist beschwerlich, 1500 Kilometer, damals eben noch nicht mit guten Verkehrsmitteln, sondern zu Fuß mit Pferd. Und der König gab ihm sogar einige Leute mit, Passierscheine, Briefe, damit er also auch ungeschoren durchkommt, und er taucht dann plötzlich in Jerusalem auf. Wir gehen jetzt einfach mal direkt in diesen Brief hinein, oder in dieses Buch hinein, in Nehemia 3 und vorher also nochmal so ein bisschen Historie. Das ist die Altstadt von Jerusalem, so wie wir sie heute kennen, mit den vier Vierteln im Tempelberg, und das, was dort rot eingekreist ist, das ist damals ungefähr Jerusalem gewesen. Und wir sehen das hier auf dieser Karte, das ist schlecht lesbar. Wer das haben möchte, kann das von mir dann im Anschluss natürlich bekommen, schicke ich gerne per E-Mail zu. Das ist sozusagen dieser Kernbereich, oben haben wir den Tempel und dann verschiedene Tore und Mauern und ähnliches. Und wir sehen hier genau, das ist dem biblischen Bericht nachempfunden, wer hat da wo was gebaut. Ja, also wir sehen, man kann das sehr gut nachvollziehen an diesem Buch hier in Nehemia, wer hat da an welcher Stelle wie gebaut. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Ich hoffe, ihr bringt die nötige Geduld mit. Ich werde aus der Schlachterübersetzung lesen. Ihr könnt das gerne natürlich auch in einer anderen Übersetzung weiterlesen. Es tauchen viele Namen auf. Ich hoffe, dass ich die auch alle richtig aussprechen werde. Und Eliaschib, der Hohepriester, machte sich auf samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein. Und sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie, und bis zum Turm Hananai. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho und Sakur, der Sohn Imris baute neben ihnen. Und das Fischtor bauten die Söhne Senaas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Meremoth aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakos. Neben ihnen besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, der Sohn Meshesabeels. Und neben ihnen besserte Zabak aus, der Sohn Bana. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Das alte Tor besserte Jojada, der Sohn Paseas, und Meschulam, der Sohn Besodarias, aus. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Melatia aus, der Gibeoniter, und Jadon, der Meronotiter, samt den Männern von Gibeon und von Mizpah, die der Gerichtsbarkeit des Statthalters jenseits des Stromes unterstanden. Neben ihnen besserte Usiel aus, der Sohn Harchaias, einer der Goldschmiede. Neben ihm besserte Hanania aus, ein Salbenmischer. Sie stellten Jerusalem wieder her bis an die breite Mauer. Neben ihnen besserte Refaja aus, der Sohn Hurs, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Neben ihnen besserte Jedaja aus, der Sohn Harumaf, und zwar gegenüber seinem Haus. Neben ihm besserte Hattus aus, der Sohn Hasabnias, Malchia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pachat Moab, besserten einen weiteren Mauerabschnitt aus und den Ofenturm. Neben ihm besserte Shalom aus, der Sohn Paloes, der Oberste des anderen halben Bezirkes von Jerusalem, er und seine Töchter. Das Taltor besserte Hanun und die Bürger von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel, dazu 1000 Ellen an der Mauer bis zum Misttor. Das Misttor ist hier unten. Also wir haben jetzt knapp die Hälfte geschafft. Das Misttor aber besserte Malachia aus, der Sohn Rechabs, der Oberste über den Bezirk Bethkerem. Er baute es und setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Aber das Quelltor besserte Shalom aus, der Sohn Kolhoses, der Oberste des Bezirks Mizpah. Er baute und überdachte es, setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu baute er die Mauern am Teich Siloah, beim Garten des Königs, bis an die Stufen, die von der Stadt Davids herabführen. Nach ihm besserte Nehemia aus, das ist ein anderer Nehemia in diesem Fall, als der dieses Buch geschrieben hat. Der Sohn Asbuchs, der Oberste über die Hälfte des Bezirks bis zur gegenüber den Gräbern David und bis an den künstlichen Teich und bis an das Haus der Helden. Nach ihm besserten die Leviten auf. Rehum, der Sohn Banis, neben ihm besserte Hasabja aus, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Kehila, für seinen Bezirk. Nach ihm besserte ihre Brüder aus. Bavi, der Sohn Henadad, der Oberste über die andere Hälfte des Bezirkes Kehila. Neben ihm besserte Esa, der Sohn Jeschuas, der Oberste von Mitzvah, einen weiteren Mauerabschnitt aus, gegenüber dem Aufstieg zum Zeughaus am Winkel. Nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabais, mit Eifer einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Winkel bis an die Haustür Eliaschibs, des Hohepriesters. Nach ihm besserte Meremoth, der Sohn Urias, der Sohn des Hakots, einen weiteren Mauerabschnitt aus, von der Haustür Eliaschibs bis an das Ende des Hauses Eliaschibs. Nach ihm besserten die Priester aus, die Männer aus der Jordanebene. Nach ihnen besserte Benjamin und Haschub ihrem Haus gegenüber aus. Nach ihnen besserte Asaria aus, der Sohn Maseias, der Sohn Ananias, bei seinem Haus. Nach ihm besserte Binui, der Sohn Hinadats, einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Haus Asarias bis zum Winkel und bis an die Ecke. Palal, der Sohn Usais, besserte gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm aus, der am Haus des Königs vorstand, bei dem Kerkerhof. Nach ihm Hidaya, der Sohn des Pharaos. Die Tempeldiener aber wohnten auf dem Ophel, bis gegenüber dem Wasserturm im Osten und dem vorspringenden Turm. Nach ihm besserten die Leute von Tekoa einen weiteren Mauerabschnitt aus, gegenüber dem großen vorspringenden Turm und bis an die Ophelmauer. Von dem Rostor an besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Nach ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Ineas, seinem Haus gegenüber. Nach ihm besserte Shemaja aus, der Sohn Shechanias, der Hüter des Osttores. Nach ihm besserten Hanania, der Sohn des Shelemias, und Hanun, der sechste Sohn Salas, einen weiteren Mauerabschnitt aus. Nach ihm besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, gegenüber seiner Tempelkammer. Nach ihm besserte Malchia, ein Goldschmied, aus, bis an das Haus der Tempeldiener und der Händler, dem Tor Mifka, gegenüber bis zum Obergemach an der Mauerecke. Und jetzt folgt der letzte Satz. Und zwischen dem Obergemach an der Mauerecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus. So. Wir zwei gehen dann später nochmal hin. Machen das. Jetzt mal ehrlich, was soll das? Welchen Sinn hat das? Hätte man sich das nicht irgendwie sparen können? Hätte man da nicht so ein bisschen Nehemia to go machen können, so irgendwie, und da waren 50 Leute und die haben das aufgebaut, fertig? Das hat mich so ein bisschen in der Vorbereitung an meinen Vater erinnert, und zwar aus einer Zeit, das müssen so die 80er Jahre, frühen 80er Jahre gewesen sein, da gab es so Buchclubs. Kennt ihr bestimmt? Und da gab es dann immer so, man muss dann irgendwie immer ein Buch pro Monat abnehmen. Und mein Vater, der hat dann Bestseller gekauft. Und zwar zwei Bestseller in einem Buch. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Und ich habe ihn gefragt, da erinnere mich ganz deutlich, wie geht das, dass man irgendwie zwei Bestseller in einem Buch hat? Und er hat dann gesagt, ja, mein Sohn, weißt du, da steht nur das Wichtigste drin. Die unwichtigen Sachen hat man einfach weggelassen und deswegen passen zwei Bücher sozusagen in das Format eines Buches. Ich habe das damals schon nicht verstanden, wo ich mir gesagt habe, wer ist denn derjenige, der entscheidet, was in diesem Buch wichtig oder unwichtig ist? Das geht doch eigentlich gar nicht. Das kann doch höchstens der Autor. Und ich glaube daran, dass die Bibel zwar von Menschen geschrieben ist, aber von Gott inspiriert ist. Und ich glaube, dass alles, was in der Bibel steht, seine Berechtigung hat. Und ich glaube, dass uns da etwas gesagt werden soll. Auch die Bibel selbst sagt uns, wir können eigentlich nichts weglassen, wir sollten auch nichts hinzufügen. Da gibt es mehrere Bibelstellen. die darauf hinweisen, 5. Mose 4, 1 bis 2, Matthäus 5, 17 bis 20, Offenbarung 22, 18 bis 19, da könnt ihr mal reinschauen. Da steht das drin und ich glaube, dass das wichtig ist, was uns hier mitgeteilt werden sollte. Worum geht es hier eigentlich? Nehemia erhält einen Auftrag von Gott, nämlich die Stadtmauer Jerusalems wieder aufzubauen und er führt diesen Auftrag mit Hilfe von Menschen auf. Lest die Geschichte mal durch, das Buch Nehemia ist wirklich sehr interessant und spannend. Ich weiß nicht, welche Erkenntnisse ihr jetzt vom Zuhören gewonnen habt. Mir sind, und da möchte ich drei Sachen herausheben, drei Sachen in der Vorbereitung ganz klar aufgefallen. Es gibt bestimmt noch mehr. Nummer eins, Nehemia hört erstens den Ruf Gottes und er nimmt ihn ernst. Er fragt auch nicht, ist das nicht vielleicht ein bisschen aufwendig, jetzt 1500 Kilometer und zu Fuß oder mit dem Kamel, oder kann ich das überhaupt, bin ich eigentlich derjenige, der in der Lage ist, dieses Projekt zu stemmen, sondern er nimmt es ernst, er lässt sich das von Gott bestätigen, nimmt es einfach ernst. Zweitens, Nehemia nimmt das Projekt wirklich in Augenschein und treibt es voran. Und an diesem ganzen Bericht merken wir, dass dort eine extreme, eine besondere Demut auch hintersteckt. Weil in diesem ganzen Bericht hebt sich Nehemia selber überhaupt nicht hervor. Sondern er sagt, er berichtet über die anderen, er sagt, das ist das Projekt und das haben wir so und so durchgeführt. Er hätte sich auch hinstellen können und erklären können, er, der große Baumeister, hat das alles super organisiert, was sicherlich auch stimmt, aber er erwähnt es gar nicht. Er versieht seinen Dienst mit einer großen Demut. Und der dritte Punkt, fast alle, arbeiten mit und sind auf ein Ziel ausgerichtet, nämlich das Projekt, das Bauprojekt Gottes in diesem Fall, voranzukommen. Und es ist völlig egal, woher die kommen. Ihr habt euch das alles nicht gemerkt. Das ist mir völlig klar. Es ist auch in Ordnung so. Egal, welche Ausbildung die haben, welches Geschlecht, ja, auch Frauen arbeiten an diesem Projekt mit, wurden extra erwähnt. Egal, welchen Stand die haben, welche Ausbildung, vielleicht sogar zu welcher Kirche die dazu gehören, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Als allererstes wird der Hohepriester selbst genannt, der mit seinen Unterpriestern an diesem Bauwerk mitarbeitet. Also der Hohepriester. Der Einzige, der sich einmal im Jahr nach gründlichster Reinigung innerlich und äußerlich Gott nahen durfte. Der hat mitgearbeitet. Wir hören von Obersten. Ich würde mal so umschreiben, das sind vielleicht die damaligen Bürgermeister. Oder Verwaltungsbeamte, Leute, die was zu sagen hatten, haben mit angefangen. Goldschmiede, Krämer, also Kaufleute, Salbenbereiter, das würde ich mal so mit Apotheker übersetzen, jemand, der Heilmittel hergestellt hat, das waren Männer und Frauen. Und natürlich viele, viele mehr, von denen wir nicht genau so wissen, was wirklich deren Beruf war, möglicherweise eher handwerklich orientiert, wie das in der damaligen Zeit eben. Dieser Auftrag Gottes wurde von Nehemia umgesetzt in einer Bauzeit von, wer weiß es? 52 Tagen. Innerhalb von 52 Tagen, wir können das nachlesen in Nehemia 6, Vers 15, dort ist das aufgeschrieben. Also anders als nicht zu erwähnende Flughafenprojekte, die länger brauchen. Er macht das mit einer komplett zusammengewürfelten Truppe, das kann man nicht anders sagen, Freiwillige, schafft er das in 52 Tagen. Was hat das nun jetzt hier mit dem Hier und Jetzt, mit uns, mit dir und mir zu tun, vielleicht mit dieser Gemeinde? Können wir vielleicht den Auftrag Nehemias dazu hernehmen und das vielleicht mit einem Bauprojekt, mit einem neuen Bauprojekt Gottes zu vergleichen? Kann man das nicht mit dem Auftrag der Gemeinde Jesus vergleichen? Und darunter verstehe ich alle die, die Jesus ihr Herz geschenkt haben, unabhängig davon, welcher Glaubensgemeinschaft sie angehören. Oder weiter heruntergebrochen, der Auftrag hier, dieses Christusforum. Ich habe versucht, mal so ein bisschen einen Vergleich herzustellen zwischen uns und damals diesem Bauprojekt Nehemia. Punkt 1, alle haben sich auf ein Ziel ausgerichtet. Es war keiner dabei, der gesagt hat, ich habe immer ein spezielles Ziel, sondern alle hatten das Ziel, diese Mauer wieder aufzubauen. Unser Auftrag sollte es sein, die gute Nachricht von der Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus bekannt zu machen. Gemeinde bauen, sagt man auch manchmal dazu. Manche Leute sagen, wir bauen Reich Gottes. Wo ich sage, naja, also Gott, glaube ich, baut sein Reich schon selbst. Aber wir können helfen, die Grundlagen dafür zu setzen und Leute in dieses, einen Weg zu zeigen, in dieses Reich Gottes zu kommen. Was ist das überhaupt, dieses Reich Gottes? Da machen wir jetzt einen kleinen Exkurs. Es geht nicht um die Errichtung eines Gottesstaates, davon haben wir in den letzten Jahrzehnten auch gehört, vornehmlich in islamisch orientierten Ländern, in denen Menschen über strenge Gesetze wachen, Menschen verurteilen, beurteilen und abstrafen, wenn sie diesen Regeln nicht folgen. Darum geht es nicht. Es ist auch irgendwie kein Reich, in das man einfach mit einem Personalausweis hineinkommt. Oder ein Reich, was wir uns selber erbauen können. Sondern es ist das Reich dort, wo Gott herrscht. Und das fängt eigentlich im Herzen von uns allen an. Voraussetzung dafür ist, dass du Gott in deinem Herzen herrschen lässt. Dort fängt es an und ist völlig unabhängig von irgendwelchen weltlichen Regeln, staatlichen Organisationen oder Umständen, in denen du dich da befindest. Soweit zum Thema. Also erster Punkt, alle haben sich auf ein Ziel ausgerichtet. Das sollten wir auch tun. Zweitens, jeder hat irgendwie seinen eigenen Aufgabenbereich gehabt und war darin eigenverantwortlich. Wir haben das gesehen auf dieser Landkarte. Da gab es viele, viele Bauabschnitte und jeder hat einen ihm zugewiesenen Bereich, vielleicht hat er den sich noch ausgesucht, wir haben gehört, einige haben gegenüber von ihrem Haus gebaut, vielleicht hat er einfach gesagt, bevor ich jetzt dadurch halb Jerusalem reise, nehme ich einfach das, was am nächsten ist, ist auch in Ordnung. Wir haben hier beispielsweise mehr als 30 Dienstbereiche in Christusforum. Das glaubt man gar nicht, aber wir haben ganz viele Dienstbereiche, wo Menschen einfach sagen, wir möchten was dienen, wir möchten da mitarbeiten, möchten da mithelfen. Vielleicht ist auch einer für dich dabei. Dritter Punkt. Um so ein Bauwerk zu errichten, ist es absolut notwendig, das homogen zu machen. In einer bestimmten Geschwindigkeit. Es bringt nichts, eine Mauer schnell hochzuziehen und bei der benachbarten Mauer ist es einfach noch nicht so weit. Ja? Sondern da muss eine gewisse Verzahnung herrschen, einfach damit die Stabilität dieser Mauer gewährleistet wird. Man muss miteinander reden. Ja? Und wir haben auch gelesen oder gehört, da sind Leute dabei, die aus ganz verschiedenen Gebieten Israels auch kamen. Teilweise hunderte Kilometer auseinander. Ich weiß gar nicht, wie das damals war, aber vielleicht haben die sich sprachlich schon gleich gar nicht verstanden. Manchmal ist das ja schon ein Problem zwischen Niederbayern und Schwaben, sage ich jetzt mal. Und ähnlich wird es da möglicherweise auch gewesen sein. Trotzdem ist es denen gelungen, sich zu verständigen. Vielleicht hatten die auch teilweise andere Auslegungen des Glaubens. Könnte ja auch der Fall sein. Trotzdem haben sie miteinander gesprochen und haben immer ihr Ziel, gemeinsames Ziel im Auge gehabt. Wie ist das bei uns hier? Welcher Dienstbereich ist denn jetzt eigentlich der wichtigste? Lobpreis? Gebet? Predigt? Kinderdienst? Israel? Sind wir zu viel oder zu wenig barmherzig? Finanzen? Kirchenkaffee nach der Predigt? Gemeinschaft? Die Technik? Heilungsdienste? Und so weiter und so weiter. Welcher ist denn jetzt der wichtigste? Alle sind gleich wichtig und alle haben ihren Platz. Punkt 4. In dem Bericht sehen wir keinen, der irgendwie irgendwie darin Interesse hat, sich selbst zu verwirklichen. Ich hätte aber schon gerne noch einen kleinen Balkon auf meinem Mauerstück. Außerdem finde ich, dass die Wandfarbe nicht angemessen ist. Wir sollten vielleicht eine andere Farbe wählen, um das zu gestalten. Meine Fenster in der Mauer sollten aber rund sein, weil eckige Fenster gefallen mir nicht. Sehen wir nicht. Wir sehen wirklich einen Bauplan, der natürlich nach Anweisung Nehemias durchgeführt wird. Und keiner macht irgendwie Anstalten, sein eigenes Ding zu machen. Sondern alles ist, wie gesagt, dieses Ziel untergeordnet. Und offensichtlich ist es den Menschen auch gelungen, sonst wären diese 52 Tage nicht möglich gewesen, sich da wirklich abzustimmen und auf das Wichtigste und das Wesentliche zu fokussieren. Was ist deine Motivation? Vielleicht kommen wir da später nochmal dazu, hier mitzuarbeiten. Wie viel Prozent Selbstverwirklichung ist da vielleicht mit dabei? 5. und letzter Punkt. Und da gehen wir jetzt nochmal in diesen Abschnitt hinein und wir gucken uns den Vers 5 nochmal genauer an. Neben ihnen besserten die Leute von Theotor aus. So weit, so gut. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Beet für ihren Herrn. Punkt. Das wird auch nicht näher ausgeführt. Das ist so ein Nebensatz. Ja? Das wird nicht näher ausgeführt. Aber offensichtlich gab es da irgendwie Leute, die gesagt haben, da machen wir nicht mit. Also wir wollen schon in Jerusalem wohnen, ja, und so eine Schutzmauer ist schon cool, aber wir machen da einfach nicht mit. Außerdem, das interpretiere ich jetzt, ihr macht doch das eh falsch. Ihr nehmt die falschen Baumaterialien, ihr macht das alles falsch und außerdem müsste man von einer ganz anderen Seite anfangen. Und das ist auch ein guter Grund für mich, da einfach nicht mitzuhelfen. Da hört dann so ein bisschen in diesem Nebensatz irgendwas von Uneinigkeit raus. Es sind nicht Menschen, die von außen kommen. Die kommen da mal Nehemia später auch nochmal dran vor. Auch sehr interessant. Aber das sind Menschen, die von innen kommen. Die eigentlich schon zu den Leuten aus Jerusalem dazugehören. Ein Teil dieser Volksgruppe hilft ja auch mit. Aber ein anderer Teil sagt eben, wollen wir nicht. Woran mag das liegen? Haben die einfach kein Vertrauen in dieses Projekt? Sind sie nicht überzeugt davon, dass es überhaupt Sinn macht, so eine Schutzmauer aufzubauen, weil nächste Woche kommt vielleicht wieder jemand und reißt doch alles nieder? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass sie einfach mit diesem Nehemia ein Problem haben? Wir lesen ja, es sind vornehme Leute, nicht viele vornehme Leute, ja, an dieser Stelle. Es sind aber spezielle Leute, offensichtlich sehr vornehm. Vielleicht wollen die sich einfach von so einem Kellner nicht anführen lassen. Ist das möglich? Ich glaube, wir alle kennen Menschen, die sehr gerne, am besten, am liebsten mit beiden Händen in den Hosentaschen von außen der arbeitenden Bevölkerung sagen, wie sie es zu tun und zu lassen haben und es auch auf jeden Fall besser ist. Ich möchte euch zwei Ermunterungen mit auf den Weg geben. Erste Ermunterung, beteiligt euch aktiv an Diensten hier im CFA. Sucht etwas, was zu euch passt. Das heißt nicht, dass wir zu wenig Mitarbeiter haben. Also wir haben sogar zu wenig Mitarbeiter. Aber wir haben das, Christine und ich, wir haben das neulich mal überschlagen. 80% aller Mitglieder im CFA beteiligen sich aktiv an Diensten. Das ist gut. Das ist gut. Aber es könnte natürlich noch besser werden. Ermuntere euch. Bezogen auf den 5 Vers möchte ich euch auch ermuntern, wenn ihr Eindrücke habt und den Eindruck habt, es läuft irgendwas nicht richtig, das nicht runterzuschlucken und trotzdem mit den Ältesten und der Gemeindeleitung zu sprechen. Auch dafür eignet sich beispielsweise eine Mitgliederversammlung. Dort zu erscheinen und auch zu sagen, ich habe da den Eindruck, dass das und das zu wenig oder zu viel beachtet wird. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Und wenn dir ein Thema wirklich auf dem Herzen liegt, Komm mit einem konkreten Vorschlag. Ich möchte eine Gebetsgruppe gründen. Gemeindeleitung, wie seht ihr das? Und lass dich aber auch nicht entmutigen, wenn es vielleicht doch nicht an der Reihe ist. Weil manchmal macht es auch Sinn, das Dach eines Hauses erstmal zu decken, bevor man die Inneneinrichtung einbringt. Also lass dich davon nicht ermutigen, vielleicht ist es gerade aktuell nicht an der Reihe, aber vielleicht morgen. Und jetzt biegen wir auf die Zielgerade ein mit einem großen Aber. Wenn du glaubst, dass du mit möglichst vielen Diensten irgendwie Punkte sammeln kannst bei Gott, dann ist das nicht so. Gott zählt nicht, wie viele Dienste du machst. Viel hilft viel, sagt man ja manchmal, ne? Nee. Es gibt kein Leistungschristentum. Ja? Jede Woche hier vorne Lobpreis machen, hilft nicht wirklich weiter. Alles, was wir empfangen, und da verweise ich auf die Predigt von letzter Woche, empfangen wir aus Gnade, und zwar ohne eigene Verdienste. Wir können uns Gottes Liebe nicht erkaufen, auch mit Dingen, die christlich aussehen. Weniger ist manchmal mehr. Es ist nicht christlich, sich für die Gemeinde bis zur Erschöpfung zu verausgaben. Schau auf deine Grenzen und sag auch mal Nein. Und nimm auch mal die Hinweise deiner Geschwister wahr und ernst, die dir sagen, überarbeitest du dich nicht an der einen oder anderen Stelle, fahr mal einen Gang zurück. Welche Motivation hast du, eigentlich einen Dienst zu übernehmen, hier in dieser Gemeinde zu sein? Ich habe mir mal eine kleine Liste aufgestellt von möglichen Gründen, die nicht abschließend ist, da gibt es bestimmt noch andere. Du möchtest Freunde finden, du möchtest dazugehören, du willst einfach nur helfen. Naja, manchmal denkt man sich, ja, einer muss ich ja machen. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann macht es keiner. Ja, dann muss ich ja. Vielleicht brauchst du auch einfach Anerkennung. Vielleicht möchtest du auch vor anderen einfach so dastehen und sagen, ja, bin super. Oder du möchtest schlichtweg einfach einen Beitrag leisten. Alles wirklich gute, menschliche, verständliche Gründe. Aber es gibt eigentlich einen besten Grund, hier mitzuarbeiten. Und das ist der Grund, wenn du es wirklich auf dem Herzen hast, Gott zu dienen. Und das aus Dankbarkeit und Liebe ihm gegenüber tust. Nicht dem Pastor gegenüber. Das kann man auch mal machen, dass man, wenn man den Pastor liebt, dass man ihm einen Gefallen tut. Aber das Wichtigste ist die Liebe unserem Gott gegenüber, der für uns am Kreuz gestorben ist und alle Sünden für uns getragen hat. Das Reich Gottes ist dort, wo Gott herrscht. Das fängt in deinem und meinem Herzen an. Und auch was diese Motivatoren angeht, sind wir alle und auch ich immer gefragt zu überprüfen, warum mache ich das eigentlich? Das Reich Gottes fängt in deinem Herzen an. Komplett unabhängig von allen weltlichen Regeln und Staaten von Umständen. Da fängt Gott an, sein Reich zu bauen und dich zu lösen. Vier Dinge, die ich euch mitgeben möchte. Der Gemeindebau ist ein Gemeinschaftsprojekt. Man kann nicht alleine Gemeinde bauen. Jeder Dienst ist gleich wichtig. Es gibt nicht bessere oder schlechtere Dienste. Und der beste Dienst ist der, den du aus Liebe tust und der zu dir passt. Und dazu hast du auch die Möglichkeit, das auszuprobieren. Beachte deine persönlichen Grenzen. Ja? Und zum Schluss natürlich, das Bauprojekt Gottes fängt in deinem und meinem Herzen. Vielleicht ist es so, du weißt doch gar nicht, wie das funktionieren soll. Du hast doch gar keine Ahnung. Aber Jesus kann dir zeigen, wie das funktioniert. Und wenn du heute bereit bist, Jesus dein Herz zu geben, dann glaube ich, ist der erste Grundstein zum Bau des Reiches Gottes in deinem Herzen aufgelegt. Und wie üblich werden nach dem Gottesdienst hier Menschen stehen und beten für euch, wenn ihr das wollt, und Gespräche haben und ähnliches. Das beste Beispiel für den Bau des Reiches Gottes bin ich, glaube ich, selbst. Heute stehe ich hier und predige meinen Herrn Jesus Christus. Und vor längerer Zeit habe ich, wenn ich von Jesus etwas gehört habe, die Strafseite gewechselt und habe den Schritt gestaltet. Also das ist etwas, was Jesus in dir und in mir bewegen kann, wenn du dich aufhörst. Spielen wir noch ein Lied? Herr Jesus, ich möchte dir danken für deine weltweite Gemeinde und natürlich auch für diese Gemeinde. Ich danke dir für die vielen, vielen Menschen, die an deiner Gemeinde bauen und das mit ganzem Herzen tun. Ich danke dir dafür, dass du jeden aufnimmst, der an deine Tür kommt. Danke, dass du uns kennst, so wie wir sind und uns auch liebst, so wie wir sind. Danke, dass du jede Schuld vergibst, denjenigen, der hier ist.